der Universität Kassel im Sozial-, im Institut für Sozialwesen. Und das Interessante ist, eben der Vortrag hat ja so etwas die Schizoidisierung des Lebens in der eigenen Blase zum Thema gehabt. Und das Interessante war, also den Großteil dieser Professur habe ich eigentlich online verbracht, wenig reale Kontakte zu den Leuten selbst, und entsprechend ging das auch mit der Gruppe. Nach Haube, kann man sagen, befindet sich die Kleingruppenforschung auf einem Tiefpunkt. Da gibt es immer wieder Ansätze zu, und es wird der hilflose Umgang mit der Komplexität, die ein Kernthema der Gruppentherapie ist, immer wieder formuliert. Und nicht umsonst hat Freud den Beruf des Psychoanalytikers als unmöglichen bezeichnet. Und auch das könnte man auf Gruppenanalytiker oder Gruppenanalyse übertragen. Also sich aus dem Stuhlkreis und der unübersichtlichen Interaktionsmodi der eigenen Praxis in die Grenzenlosigkeit des Internets zu bewegen, ist noch ein weiterer Sprung ins kalte Wasser, für den es natürlich auch viele Kritikpunkte und Ängste gibt. Nicht umsonst kennen Sie ja auch den alten Spruch des Mediamarktes: Ich bin doch nicht blöd. Ja, also es wird kokettiert, im Grunde in Bezug auf die neuen Medien, mit der Medieninkompetenz einiger Menschen und der Konfrontation mit der eigenen Ohnmacht mit den neuen Medien. Und alle kennen ja vielleicht, oder viele kennen vielleicht so Sachen: Man sucht nach einem Fehler, von dem man selbst einen Anteil hat. Es hängt aber auch an der Technik. Und im ganz blöden Fall sieht man einfach, dass man selbst den Stecker gezogen hat. Also solche Situationen gibt es. Und vor diesem Hintergrund war dann die Frage, ob ich traditionell eine Selbsterfahrungsgruppe für Studierende der Sozialarbeit übernehme. Die läuft seit Jahren unter einem analytischen Setting im Grunde, und es war nicht möglich, das in Präsenz stattfinden zu lassen. So gab es also den Vorschlag, das mit Zoom auszuprobieren. Daran orientieren sich natürlich auch verschiedene Leitfragen. Funktionieren analytische Prozesse im Online-Format? Man könnte jetzt also viele Dinge durchdeklinieren, also wie sind die Reaktionen in videokleinen Gruppen, fördert das Setting Spaltungsprozesse, psychotische Erlebnisweisen, werden primitive Abwehrmechanismen mobilisiert, kann man Online-Begegnung als Chance oder als Risiko bezeichnen oder irgendetwas dazwischen. Nun, ganz einfach die technischen Begebenheiten bei Zoom, kurz skizziert, eingeteilt eigentlich in erweiternde und reduzierende Aspekte. Zu den reduzierenden Aspekten gehört die Reduktion der Kommunikation auf Augen und Mund, die zeitliche Verzögerung, das passagiere Einfrieren, also Stehenbleiben des Bildes und der Sprache, plötzlicher Kommunikationsabbruch und natürlich keine olfaktorische und direkte körperliche Wahrnehmung des anderen. Die erweiternden Aspekte sind Einspielmöglichkeiten von Texten, Videos, Möglichkeiten von parallelen Chats und einige Personen genauer zu betrachten, ohne dass die es merken. Zweiergespräche sind über die Chatfunktion möglich und Informationen über die Gruppensituation können gespeichert werden, im Gegensatz eben zur üblichen Gruppe, es sei denn, jemand lässt verdeckt ein Tonband laufen. Die häusliche Umgebung der Teilnehmer oder deren virtueller Ersatz tritt manchmal in Erscheinung. Generelle Settingänderungen, die Anordnung der Videobildschirme der anderen Personen ist abhängig von der Frequenz der Audioimpulse. Das heißt, die Sitzordnung ändert sich ständig. Wer viel redet, steht mehr im Mittelpunkt. Das ist zwar kein Unterschied zur üblichen Gruppe, aber die Sitzordnung ändert sich ständig. Und passive Teilnehmer werden somit automatisch als Ende angereiht, Und sowohl als Gruppenleiter als auch andere Mitglieder der Gruppe passiert es natürlich häufiger, dass man Einzelne übersieht. Zur soziodemografischen Charakterisierung, wir haben zwei Gruppen untersucht, zusammen mit dem Kollegen Reinhard Lindner in Kassel. Es waren insgesamt 15 Studierende, Alter und also mit etwa 75% Frauen und 25% Männern. Das Durchschnittsalter war 26 Jahre und es waren Leute aus dem ersten bis sechsten Semester, die sich dort anmelden konnten. Und eben der Unterschied zu Therapiegruppen ist, dass es keine Vorgespräche gibt. Man kommt, man bekommt die Personen sozusagen als postulierte normale Personen in Anführungsstrichen ungefiltert zur Auswahl. Unser methodisches Vorgehen war folgendes: Aufnehmen der Sitzung, natürlich mit Einverständnis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Inhaltsprotokoll durch Gruppenleiter und parallel dazu durch zwei studentische Hilfskräfte, dann Originalauszüge von Gruppensitzungen als Videodarbietung vor einem Expertenteam bestehend aus vier Gruppenpsychoanalytikern und Fachärzten für Neurologie, Psychiatrie, psychotherapeutische Medizin. Ein Augenarzt war auch dabei, wir waren also zu vier Leute, die uns das angeguckt haben. Diskussion und Ergänzung und der Versuch einer provisorischen Kategoriebildung und Verabschiedung eines Kategoriekonsenses. Es ging uns darum, nicht etwa Persönlichkeitsakzentuierungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer herauszuarbeiten, sondern die Situationen. Da hat man sich sozusagen an den Prägnanztypen von Max Weber orientiert, auch nach einer Vorlage einer Studie von Reinhard Lindner. Und es geht also hierbei um die, man könnte sagen, exemplarischen Situationen, nicht um individuelle Pathologien von einzelnen Teilnehmern, die aber auch sozusagen, ohne dass man das will, natürlich auch eine Rolle spielt. Ich will das einfach mal kurz aufzählen. Kategorienbildung, also häufig auftretende Gruppenformationen. Da haben wir folgende rausgearbeitet nach mehrfacher Durchsicht. Es war auch so, dass wir uns natürlich überlegt haben, dass wir das möglichst theoriefrei machen. Deswegen hatten wir die studentischen Hilfskräfte. Natürlich hat das Ganze eine psychoanalytische Tendenz. Das wäre natürlich gelogen und wenn man das verleugnen wollte. Aber es ist wie bei der qualitativen Sozialforschung ja sowieso so, dass der Gruppenleiter, die Gruppenleiterin ja Teil des Ganzen ist und offen mit seinem eigenen Hintergrund übergeht. Also, erste Figur, sehr interessant. Am Anfang wurde die Grundregel genannt, also Sie können alles sagen, was Sie sagen wollen. Sie müssen sich nicht gezwungen fühlen, etwas zu sagen. Und das Wichtigste ist die Verschwiegenheit der Teilnehmer untereinander und natürlich nach außen. Dann habe ich sehr ausführlich und mehrfach, fast penetrant, das hat Herr Lindner auch gemacht, haben wir also fast penetrant also darauf hingewiesen, dass es natürlich ein Risiko ist, im Internet intime Dinge über sich zu sagen. Und sehr auffällig war, es gab keinen Widerstand von niemand. Sehr komisch. Wir hatten damit gerechnet, es gibt jetzt die Proteste, die Hälfte der Leute sagt, machen wir nicht mit, gab es nicht. Dieses Geschehen kam dann aber nach einigen Stunden, in dem spätere Bedenken geäußert wurde. Zum Beispiel kann man sich später bewerben, wenn eigene Verfehlungen im Internet geoffenbart worden sind. Was geschieht, wenn die Demokratie fällt? Wird man dann unter Umständen eingesperrt wegen irgendwelcher politischer Äußerungen? Eine Gruppenteilnehmer befürchtet, dass außerhalb der Gruppe jemand zusieht und fühlt sich gehemmt. Und es gibt natürlich auch die parallelen Befürchtungen des Gruppenleiters, also in dem Fall von Herrn Lindner und mir. Verstoßen wir gegen irgendwelche Rechtsvorschriften? Stellen wir uns als Gruppenleiter inkompetent dar? Also wird unsere Fehlleistung verewiglicht? dass wir also als die Inkompetenten für alle Öffentlichkeit dastehen. Und wird es einem schaden, wenn also Gruppenintervention ins Netz gestellt wird? Ja, eine typische Konstellation ist die Störung und Unterbrechung der Online-Verbindung, also mit zum Beispiel mehrfach aus der Verbindung fliegen. Eine Studentin, also jetzt mehrfach auftretende Konstellation, eine Studierende fliegt mehrfach aus der Verbindung. Sie gibt nach 2 Fehlversuchen auf und in der darauffolgenden Stunde wird die frühe Resignation noch einmal angesprochen und die mangelnde Nachhaltigkeit. Auch wird das Thema angesprochen, dass einzelne Leute verschwinden und deren Verschwinden gar nicht auffällt. Der Gruppenleiter fliegt selbst raus. Die Gruppe läuft ohne ihn weiter, und zwar besser, als er vielleicht selbst denkt. Eine Kränkung für den Gruppenleiter. Die können das alleine ohne mich, und man macht die Erfahrung einer neuen Ohnmacht. Dann gibt es die Formation des Verlierens der visuellen und akustischen Übersicht. Angesichts vieler Teilnehmer, die man persönlich nicht kennt, eine Verwirrung in der Kommunikation, das Wiedererkennen einzelner Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und das ist ein Problem natürlich der Gruppenteilnehmer, aber auch des Gruppenleiters. Also die Konzentration, wenn man also da 15 Leute vor sich hat, die vielleicht ähnlich aussehen, und dann immer zurückkommt, wer hat was gesagt und in welcher Ecke am Bildschirm ist jetzt die betreffende Person, ist viel anstrengender, als wenn sie im Stuhlkreis sitzen. Also das, daraus resultieren zum Beispiel Kränkungen. Also eine Studentin reagiert übertrieben gekränkt, als sie von anderen Teilnehmern verwechselt wird. Dabei wiederholt sie eine Situation aus ihrer Kindheit, mir ist es immer so gegangen. Ich bin immer mit meiner Schwester oder mit irgendwelchen anderen Leuten verwechselt worden und Auslöser war, dass einer gesagt hatte, du bist doch die mit schwarzen Haaren und Brille. Davon gab es aber in der Gruppe mehrere. Ja? Ein anderer, ein männlicher Teilnehmer, dem es ähnlich gegangen ist, der wurde dabei sogar aggressiv und wie gesagt, diese sagen wir Konfliktbereitschaft oder die Gekränktheit, hinter denen vielleicht ein Grundkonflikt steht, scheint zumindest durch das Online-Setting etwas getriggert und zugespitzt zu sein. Dann ist natürlich die Frage des unbewussten Agierens oder der absichtlichen Manipulation. Es ist natürlich denken die meisten Menschen, vor allem vielleicht im Bereich von sozialen Berufen, erstmal das Positive, aber es gibt natürlich die paranoiden Fantasien und die Negativannahmen, manipuliert da einer. Also zum Beispiel, die Kamera ist abgeschaltet, es wird nachgefragt, wo die verschwundene Person geblieben ist, die Gruppe ist irritiert und verärgert. Die Kamera ist abgeschaltet, der Gruppenleiter fragt nach, er unterstreicht nochmal die Gruppenregel, wonach jeder in der Gruppe zumindest passiv anwesend sein sollte mit den Bildern. Es erfolgt dann eine kontroverse Diskussion, ob Einzelne das Geschehen nicht ernst nehmen und nur einen Schein bekommen wollen. Das ist aber natürlich eine ähnliche Diskussion, kennen Sie auch alle aus der beruflichen Vita, wenn man eine Selbsterfahrungsgruppe für seine Qualifikation machen muss, dann gibt es immer wieder Kolleginnen und Kollegen, die das eigentlich nur absitzen und sozusagen in die Position des mächtigen Schweigers kommen, die anderen sich öffnen lassen. Und also dieses Thema wurde auch da angesprochen, aber auch gleich in einer etwas vielleicht zugespitzteren Weise als in einer üblichen Gruppe. Plakative Selbstdarstellungen, zum Beispiel die Selbstdarstellungen mit narzisstisch akzentuierten, ist natürlich auch eine Interpretation gleich. Also zum Beispiel einige einige männliche Teilnehmer, ja, Stadtkulisse von Manhattan oder Burj Khalifa, Teilnehmerin Pippi Langstrumpf, ja, also sie, als plakative Selbstdarstellung der eigenen möglicherweise Frühstörung, oder ein ganz besonderer Schlaumeier, ja, ein Mensch mit einer riesigen Bibliothek im Hintergrund, ja, wo man dann denkt, welch ein Genie springt einem da sozusagen ins Gesicht. Und also diese Dinge werden dann aber auch Anteil der Gruppendiskussion. Das würde ja in einem Stuhlkreis gar nicht auffallen. Sie würden ja nicht wie eine Monstranz solche narzisstischen Chiffren visuell darbieten. Also das sind Themen, über die kommt Ärger oder Schmunzeln oder mehr oder weniger humoristische Darbietungen zustande. Eine Situation will ich auch schildern, die ist natürlich grenzwertig gewesen, war eine Studierende, auffallend attraktiv, sehr schön, sehr sexualisierend, und die hatte aber nur ein Bild von sich. Und dann haben mehrere Teilnehmer gesagt, also sie möge doch bitte sich mal zeigen. Und das hat sie dann auch auf einen gewissen Gruppendruck hin gemacht. Und dann konnte man in dem Bild sehen, dass die eine schwere Gesichtsakne hatte. Also sie hat ein Idealbild von sich dargestellt, aber leidet unter einer entstellenden Akne. Und da wurde auf einmal die Gruppe therapeutisch. Also es ging eigentlich um Scham, um praktisch Exhibition einer schamhaften Situation, die wäre in einer, sagen wir, grundsätzlich einer normalen Gruppensituation von vornherein aufgetreten, dann wäre sie vielleicht gar nicht in die Gruppe gegangen. Das weiß man nicht, aber man erlebt dann doch auch sozusagen unter Nichtpatienten oder sozusagen gesunden Menschen doch manche Abstürze, wo es einem sehr mulmig wird als Gruppenleiter, muss ich wirklich sagen. Ich habe mit ihr dann nachher noch Einzelgespräche geführt. Das ging ganz gut, aber das triggert natürlich, also das sind Effekte auch der Online-Darstellung, weil man auch praktisch die Diagnose, dieser Hautdiagnose, kann man, wenn man das Bild sieht, kann man sogar viel besser stellen, als wenn einem im Stuhlkreis einer in etlichen Metern Abstand gegenüber sitzt. Ja, ein Thema ist auch die bewusste oder unbewusste Paralleltätigkeit. Essen und Trinken vor der Kamera. Eine Teilnehmerin schnitt sich die Fingernägel, hat das nicht gemerkt. Als sie es merkte, war es ihr sehr peinlich. Ein Student, das war ähnlich, bohrt sich in der Nase. Auch für alle sichtbar, würde man auch in einem Stuhlkreis nicht machen. Eine erledigte parallel zum Gruppengeschehen Schreibarbeiten. Ich habe es nicht gemacht, bin aber auch kein besserer Mensch. Hatte einige Gutachten auf meinem Schreibtisch liegen und schielte da drauf und dachte, kannst ja eigentlich schon mal anfangen während der Gruppe. Habe ich natürlich nicht gemacht, aber das macht man, die Verführung zu Paralleltätigkeiten ist sehr groß. Eine Studentin verfolgte die Gruppensitzung auf dem Handy, als sie mit dem Fahrrad durch Kassel fuhr. Das war ganz interessant. Da konnte man die mangelnden oder teilweise Sehenswürdigkeiten der schönen Stadt Kassel sehen. Und diese ganzen Dinge spielen sich ab, und was auch eine Formation ist, die unbeabsichtigte Erweiterung der Gruppe, die Entgrenzung der Gruppe. Also eine Studentin beteiligt sich aktiv am Geschehen und spricht über ihre Mutter. Die Mutter also übergriffig wäre, und dann kommt, also szenisch, dramatisch, plakativ, geht die Tür auf, die Mutter kommt rein und stellt ihr eine Tasse Tee hin. Das sieht natürlich jeder, ja. Zwei kleine Kinder einer Studierenden tauchen plötzlich vor der Kamera auf. Ein kleiner Junge grinst kurzzeitig freundlich in die Kamera, sagt Hallo. Ein Teilnehmer sitzt offenbar mit dem Laptop und Kamera vor einer Waschmaschine. Im Hintergrund sieht man vermutliche Mitbewohnerinnen, die vorbeilaufen. Eine Gesprächssituation liegt nicht vor, aber viele sind irritiert, weil sie denken, was ja auch eine gewisse Berechtigung hat, dass praktisch der Gruppenraum entgrenzt ist. Eine Teilnehmerin fühlt sich gehemmt, über ihren Partnerschaftskonflikt zu berichten, weil ihr Freund im Nachbarzimmer sitzt und reinkommen könnte. Wäre sonst auch nicht üblich. Was auch noch eine große Problematik ist, sind die sogenannten kommentierenden Selbstbekundungen. Das hört sich ein bisschen geschwollen an. Aber da man ja den körperlichen oder allgemeinen Kontakt nicht hat, gibt es Selbstdeklarationen. Zum Beispiel einer sehr hübsch, also vom Gesicht her sehr hübschen jungen Frau, die dann sagte, sie hätte also das Problem, sie ist körperbehindert und hat eine Skoliose und zieht ein Bein nach und so weiter. Und sie schildert also ihre körperliche Symptomatik und sagt, das muss ich euch erzählen, ihr denkt sonst, ich hätte mit Attraktivität und sowas keine Probleme, ich weiß, dass ich gut aussehe, aber ansonsten, das könnt ihr nicht sehen, ich bin behindert, ich bin ein Krüppel. Ja, also sehr zum Teil selbstentwertend, aber plakativ selbstkommentierend. Was uns beiden auch aufgefallen ist, dass einige Teilnehmerinnen und Teilnehmer also sehr tief in ihre Problematiken gingen. Ja, also zum Beispiel berichtete eine Studierende von einem Mordversuch einer ehemaligen Mitschülerin an ihr. Eine berichtete über Gewalterfahrungen durch den Ex-Partnern. Eine outet sich als ehemaliges ADHS-Kind. Und man hat so den Eindruck, dass der fehlende direkte Kontakt die Steuerung durch den Gruppenprozess irgendwie stört und dass es manchmal zu tief geht. Ich habe mir nach den Gruppensitzungen gedacht, liegt das an mir, gehe ich da zu tief, läuft da etwas aus dem Ruder. Ist es in dieser Gruppensituation eigentlich nie, aber es ging im Vergleich zu einer sogenannten normalen Gruppensituation oft sehr, sehr tief. Ja, wie ich das schon sagte, es gibt eben den Verlust der Kontrolle über das Setting, die Ohnmachtserfahrungen des Gruppenleiters, also wenn man technische Probleme hat, kann man auch sehr gut Generationskonflikte mit erfahren, also dass man vielleicht inkompetenter ist als die Jüngeren, die das schneller hinkriegen. Und das bedeutet ja eigentlich auch, der Gruppenleiter offenbart sich auch als verletzlicher, als gefährdeter, als wenn sie sozusagen der Hausherr oder der Gastgeber in ihrer Praxis sind, da haben sie ihr Setting und sie sind dann praktisch der einlädt und der seine eigene Umgebung präsentiert und sich da sicherer fühlt. Ja, das kann man, ich könnte jetzt noch groß etwas darüber sagen, was wegfällt und was sich verändert, das habe ich ja im Großen und Ganzen damit gesagt. Was kann man daraus für ein vorläufiges Fazit ziehen? Also zunächst mal hat die Corona-Pandemie durch ihre Bedrohung, Kontaktbeschränkungen und vorhandene Kontaktstörungen einzelner Leute gravierend zugespitzt. Das kann man auch sehen, also bei den Studierenden wurde in der Online-Gruppe das Thema Einsamkeit junger Leute, Beziehungslosigkeit in den ersten Semestern, das wurde sehr deutlich und da war diese Selbsterfahrungsgruppe auch hilfreich. Das haben einige auch gesagt, dass das eine Möglichkeit des Austausches mit anderen ist. Was natürlich eine Problematik ist im Online-Setting, ist die Realitätsprüfung, die der Unterscheidung von Wahrnehmung, Vorstellung und Erinnerung dient, von psychischer und materieller Realität, von innen und außen, von dort und damals, hier und jetzt, alles das, was wir aus der Therapie kennen, irgendwie gefährdeter ist. Und man kann sagen, natürlich ist das grundsätzlich kein Problem des Online-Settings. Also zur Diskussion muss man heranziehen, dass es aus der klassischen psychoanalytischen Richtung, zum Beispiel durch den leider verstorbenen, von mir sehr geschätzten Kollegen Jürgen Hacht, etliche Artikel gegen Online-Veranstaltungen gab. Also da würde, das wäre ein Simulacrum, es würde Pseudo-Beziehungen, falsches Selbst und solche Sachen triggern. Trotzdem muss man sich danach ja mal fragen, ob bereits schon das Medium der Briefe, ob Freuds Brautbriefe ja schon ein falsches Selbst von ihm und seiner Frau aufgebaut haben in Abwesenheit, ob Telefonate oder andere Medien, die wir benutzen, nicht auch im Grunde ein falsches Selbst oder schizoide Tendenzen, also sozusagen in seiner eigenen Fantasieblase befördern, dass man also ein Fragment der Realität praktisch als pars pro toto auf das Ganze projiziert, wie es bei schizoiden Persönlichkeitsstörungen, wie es Masoud Khan ja auch beschrieben hat, schon in den 60er Jahren üblich gewesen ist. Und man könnte auch sagen, vielleicht etwas, ich sage es mal etwas plakativ, etwas grob vereinfachend, es ist wie mit dem Gebrauch des Messers. Ja? Nicht das Medium ist des Teufels, sondern der Umgang damit. Man kann mit dem Messer ein Essen zubereiten oder seinen Nachbarn erstechen. Deswegen muss man sich nicht darüber unterhalten, ob das Gebrauch des Messers verboten werden sollte. Und natürlich bietet das Internet zahlreiche Schwierigkeiten. Man muss sich überlegen, dass zum Beispiel, wenn Sie jetzt mal etwas großzügig diesen ganzen Bereich Mentalisierung und das Hineinversetzen in die Lage des anderen, also erstmal, wie ist das der Erlebnishorizont des anderen, wie ist mein eigener, wie wirke ich auf anderen und welche unbewussten Interdependenzen gibt es da? Da gibt es ja schon aus der Psychiatrie vor Gedanken von Konrad mit dem schönen Gedanken des Überstiegs und der Wahnbildung und der ganzen Sachen mehr. Also die Frage ist, wie weit das Online-Setting als intermediärer Bereich gesehen werden kann, in dem Spiel Illusion und Kreativ immer zwischen innerer und äußerer Realität stattfindet. Und ich glaube, Aufgabe des Gruppenleiters, der Gruppenleiterin ist, das auch im Fokus zu haben und die Gefahren zu kennen. Ich würde zum Beispiel bei einer Therapiegruppe, ich habe das bei den Studenten, so war ich aber auch relativ zwanghaft, über Matrikelnummer wusste ich die Adressen. Da habe ich immer gedacht, wenn einer da völlig ausflippt und suizidal wird, kann ich dann irgendwo in Nordhessen die zuständige Polizei und das Ordnungsamt anrufen. Das war so meine Beruhigungsvorstellung. Aber ich denke, wenn man das tatsächlich mit Patientinnen und Patienten macht, die nachweislich frühe Störungen haben, muss man sich mit dem Thema ganz klar auseinandersetzen. Ansonsten macht man da einen Blindflug. Das heißt, also es ist vieles da im Fluss und natürlich muss man auch noch vieles quantitativ nachuntersuchen und wir bewegen uns da letztlich in einem Neuland. Aber wir sollten die Grenzen und Chancen von Online-Veranstaltungen unter psychoanalytischen Gesichtspunkten erkennen. Also die Angst über unsichere Zeiten, Pandemien, Kriege, Irritationen in der Körperwahrnehmung sind nicht einseitig dem Online-Format anzulasten. Die Angst, dass der Kontakt zu anderen auch längere Zeit nicht mehr unbefangen stattfindet, dass die Präsentation von Gesicht und Körper im Online-Format eine andere ist, ist nicht der Corona-Pandemie und auch nicht dem Online-Setting geschuldet. Polarisierende Haltung zwischen radikaler Ablehnung und kritikloser Verwendung von Online-Formaten sind zu überwinden. Also der absolut kritiklose Blindflug, den sollte man nicht machen. Aber wollen wir weiterhin auch gerade als Analytiker eine Rolle spielen, müssen wir uns diesen Gegebenheiten auch mit diesen Gegebenheiten auseinandersetzen im Sinne eines kritischen Adjornamentos. Und natürlich kam, ich bin ja auch in einem Gruppeninstitut IAGD in Düsseldorf, bei den Kandidatinnen und Kandidaten kommt natürlich der vermehrte Wunsch, teils aus Bequemlichkeit, das ist ja auch teils aus anderen Gründen alle möglichen Lehr- und Selbsterfahrungsveranstaltungen online stattfinden zu lassen. Also das geht natürlich so, dass auch Patientinnen und Patienten das vermehrt nachfragen. Und wir werden uns dem stellen müssen. Und es geht nicht, das ist vielleicht auch unsere Aufgabe, uns eben nicht als frühgestört zu erweisen und keine Schwarz-Weiß-Entscheidung zu machen, sondern sich gründlich zu überlegen, was wir mit diesem Setting machen können. So, ich habe jetzt gesehen, noch 5 Minuten. Die nutze ich jetzt aber nicht mehr aus. Ich glaube, ich habe jetzt genug geschwätzt und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.